Einen schönen guten Abend, sonst sage ich immer morgen, gell? Aber heute ist es Abend. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ein spannendes Thema vor uns. 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Und ich würde sagen, wir werden gleich einsteigen in den Text. Manchmal sage ich was vorausschickend, aber ich werde noch ein bisschen was dazu sagen. So. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es die Übersetzung ist, die ich habe. An sich habe ich schon versucht, dieselbe Übersetzung zu nehmen, aber es ist sinngemäß dasselbe. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Macht euch keine Sorgen um äußere Schönheit, die auf modische Frisuren, teurem Schmuck oder schönen Kleidern beruht. Eure Schönheit soll von innen kommen. Das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Das ist auch die Schönheit, mit der die heiligen Frauen sich früher schmückten. Sie hofften auf Gott und ordneten sich ihren Ehemännern unter. So gehorchte Sarah ihrem Mann Abraham und nannte ihn ihren Herrn. Ihr seid ihre Töchter, wenn ihr Gutes tut und vor nichts Angst habt. Für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Ja, dieser Text fordert uns in mehrfacher Weise heraus. Zum einen fordert uns jeder Text heraus, egal an wen er gerichtet ist, sobald wir selbst hören, dass wir Disziplin und Gehorsam üben sollen. Das fordert uns alle einmal heraus. Aber dieser Text fordert uns gerade in diesen Tagen besonders heraus, weil wir alle wissen, dass es ein heißes Thema in der christlichen Welt ist, wie diese Stellen auszulegen sind. Und weil damit ganz massiv natürlich auch verbunden ist, wie sehen wir die Aufgaben, die Rolle der Frau in der Kirche, in der Gesellschaft, in der Familie. Und ich habe euch gerade letzten Sonntag berichtet, wie schwierig diese Frage im Bund diskutiert wurde und wie schwer es den Gemeinden gefallen ist, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und es ist auch für mich oder für uns als Prediger immer eine große Herausforderung, über solche Texte zu predigen. Gerade wenn sie vielleicht gegen den Zeitgeist oder gegen die Gewohnheiten oder Gepflogenheiten sprechen. Und ich möchte daher, bevor wir das anschauen, ganz bewusst einmal darüber sprechen, wie gute Bibelauslegung ausschaut und wie wir hier zu einem guten Ergebnis kommen können. Denn wir stehen insofern vor einer Herausforderung, weil alle Texte, die wir hier in der Bibel haben, die für uns aber die Wahrheit widerspiegeln, so wie du es im Gebet gesagt hast, eigentlich für uns das Wort Gottes sind, Wahrheit widerspiegeln. Und Paulus schreibt dann den Timotheus selber im 2. Timotheusbrief, dass uns die ganze Schrift zur Lehre nützlich ist und sozusagen die Wahrheit wiedergibt und von Gott inspiriert ist. Und das fordert uns natürlich heraus. Auf der anderen Seite, wie gesagt, all diese Texte sind über 2000 Jahre alt. Die jüngsten sind ungefähr 2000 Jahre alt. Und Schreiber und Empfänger haben in ganz anderen Kulturen gelebt. Und der Schreiber und die Empfänger wissen oft um eine ganz konkrete Situation, die der Briefschreiber anspricht. Und daher ist es nicht immer so einfach, alles, vor allem dann, wenn es um gesellschaftliche, politische und persönliche Aspekte geht, die in diesem Brief verankert sind, ist es nicht ganz einfach, immer alles eins zu eins nehmen zu können. Gleichzeitig aber, auch in diesen Texten wird der unverfälschte, unverbrüchliche Willen Gottes dargelegt. Auch in diesen Texten finden wir zeitlose Prinzipien, die von Gott gegeben sind, die für uns bis heute gültig sind. Und auch Jesus sagt uns, es wird nicht ein Strichlein von der Schrift weggenommen werden. Und genau das ist die Spannung, in der wir stehen. Und genau das ist aber auch die Spannung, die in einer guten Bibelauslegung aufgehoben werden soll. Denn es ist uns nicht erlaubt, aus einer Bequemlichkeit heraus oder weil es dem Zeitgeist gerade nicht entspricht oder weil es unmodern ist oder uns herausfordert, alles irgendwie als gesellschaftlich abzutun oder als gerade in die Situation hineingeschrieben. Das steht uns nicht zu. Wir können ganz einfach alles, was uns unbequem ist und was heute nicht mehr so ist, als historisch gefärbt auslegen. Ganz einfache Geschichte. Auf der anderen Seite könnten wir auch jedes Wort wirklich wortwörtlich nehmen. Wortwörtlich. Ohne Rücksichtnahme, wann dieser Text entstanden ist. Doch ich bin davon überzeugt, dass wir in beiden Fällen dem Willen Gottes nicht gerecht werden. Wir haben zu berücksichtigen, in welcher Situation und in welcher Zeit dieser Brief geschrieben worden ist, welche Umstände dort herrschen, und wir haben dann darauf zu achten, was ist das eigentliche Anliegen des Autors in dieses Geschehen hineingesprochen, und wir haben dann auch sozusagen aus diesem Anliegen heraus es in unsere Zeit zu transportieren und zu sagen, das können wir heute noch daraus lernen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, denn es ist, wie gesagt, ein Thema, das uns alle derzeit sehr beschäftigt, und der Text ist natürlich für uns eine große Herausforderung. Und dieses einerseits sich alles irgendwie richten und dieses andererseits alles sehr streng und wörtlich zu nehmen, das ist auch Jesus begegnet, und Jesus ist beidem sehr kritisch gegenübergestanden. Er hat zu allen, die gegen das Gebot Gottes gelebt haben, sehr deutlich gesagt, ich will nicht, dass du gegen das Gebot lebst. Ich will nicht, dass du es dir richtest, wie du willst. Jesus hat aber auch gleichzeitig die Gnade Gottes immer ausgedrückt. Er hat gesagt, okay, du kannst es wieder in Ordnung bringen. Du kannst nach dem Willen Gottes leben und Gemeinschaft mit Gott und Beziehung mit ihm pflegen. Aber Jesus ist auch das andere begegnet, dieses am Buchstaben hängen und dieses harte, gesetzliche. Er hat es vor allem in den Pharisäern erlebt. Und er hat auch die Pharisäer getadelt. Und er sagt, okay, ihr macht mehr Gesetze, als Gott vorschreibt. Ihr seid so hart in euren Gesetzen. Ihr habt es ganz vergessen auf die Gnade und Beziehung zu Gott. Und wir können auf beiden Seiten des Pferdes runterfallen. Wie können wir jetzt versuchen, seinen Text gut und richtig auszulegen? Das ist mir wirklich ganz wichtig, weil es mir darum geht, nicht irgendeine persönliche Meinung hier zu verbreiten, sondern wirklich dem Text Genüge zu tun. Im Allgemeinen, eine gute Auslegung achtet darauf, welcher Text steht davor und danach, in welchem Kontext ist dieser Text zu lesen. Er achtet aber nicht nur auf die Schriftstellen unmittelbar, er achtet auch darauf, was ist das gesamte Anliegen? Was ist das gesamte Anliegen dieses Buches, dieses Briefes? Was ist die Hauptaussage? Es wird aber auch betrachtet im Gesamtgeschehen des Neuen Testaments und es wird auch betrachtet, was sagt die Bibel insgesamt, also auch im Alten Testament dazu? Und das ist es eigentlich, wie wir versuchen, solche Bibelstellen, nicht nur diese, sondern auch alle Bibelstellen zu betrachten und so eigentlich zu sagen, welche Prinzipien erkennen wir, wenn wir all diese Bibelstellen vergleichen, wenn wir all diese Dinge mit hineinnehmen in unsere Betrachtung. Das ist einer der Gründe, warum man sich vielleicht die Zeit nimmt, Theologie zu studieren. Und das war einer der Gründe, warum ich immer gern auf die EFAG gegangen bin, also auf die Evangelikale Akademie viele Jahre, weil genau um diese Dinge geht es dort, genau hinzuschauen. Es geht nicht darum, dass irgendwer so einen Kopf dann hat vor lauter Lesen und Lernen und dann irgendwie ganz gescheite Sachen sagen kann, sondern es geht genau darum, dass wir sagen, wie gehen wir sorgfältig damit um. Und das möchte ich jetzt einmal vorausschicken. Jetzt haben wir diesen Text da. Und ja, wenn wir das so machen, dass wir sagen, wie schauen wir den Text davor und danach an, dann wird uns auffallen, wenn wir uns an die Predigt von Fritz erinnern, dass nicht nur die Frauen aufgerufen sind, gehorsam zu sein und nicht nur sie Disziplin üben sollen, sondern es ist davor auch die Rede, dass die Christen allgemein der Obrigkeit sich unterstellen sollen. Und als Obrigkeit werden namentlich sogar Kaiser und Statthalter genannt. Es wird darauf Bezug genommen, dass die Sklaven ihren Herrn dienen sollen, selbst wenn sie ungerecht sind. Auch hier wird Disziplin eingemahnt. Und es zeigt schon, dass dieser Brief eigentlich in eine gesellschaftliche Ordnung hineinspricht, wo wir sagen, er ist nicht mehr das, was wir heute in unserer Zeit leben und erleben. Das heißt, wir sprechen von anderen sozialen Verhältnissen, wir sprechen von anderen Machtverhältnissen. Woanders in der Welt mag es noch andere Machtverhältnisse geben, die dem mehr ähnlich sind. Aber wenn wir von unserem Gesellschaftsbild ausgehen, können wir mal darauf schließen, dass hier in eine ganz konkrete Situation hineingesprochen wird, die nicht mehr unserem Gesellschaftsbild entspricht. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir diese Stelle auslegen. Wir haben aber auch gesagt, es wird nicht reichen, nur die umliegenden Stellen anzuschauen, sondern wir müssen auch den gesamten Brief anschauen und auf den gesamten Brief. Und was die umliegenden Stellen betrifft, werden wir noch einmal genauer hinschauen, weil da versteckt sich eine interessante Aussage, die für mich den Kern des Anliegens von Petrus eigentlich beschreibt und wo dieser Text auch verankert ist. Aber weil es eben ein sehr aktuelles Thema ist, möchte ich schon noch schauen, was sagt die gesamte Bibel? Und was sind trotz dieser kulturellen Umstände für uns unabhängige Aussagen, die uns Gott bis heute auf den Weg mitgeben will? Und wenn wir da zum Beispiel auf 1. Mose 1,27 schauen, dann sehen wir sehr wohl, Gott schuf aber den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Und das ist für mich jetzt auch eine ganz wichtige Aussage. Hier stehen Mann und Frau vor Gott. Es gibt keine Bevorzugung in dem Sinn, aber er hat sie unterschiedlich geschaffen. Es gibt einen Mann und eine Frau und beide sind Menschen vor dem Angesicht Gottes, aber trotzdem sind sie irgendwie anders. Und ich denke, dass das kein Unfall ist, sondern dass Gott das wirklich bewusst eingesetzt hat. Und für mich hat das schon auch eine große Bedeutung, dass es Mann und Frau in der Schöpfung gibt und dass sie von Gott so eingesetzt ist. Und das haben wir auch zu berücksichtigen, wenn wir diese Textstelle auslegen. Wir gehen nicht davon aus, dass Männer und Frauen ein Unfall der Evolution sind oder dass wir alle da als mutierter Urschleim sitzen und ja, hat sich halt so ergeben. Denn es macht einen großen Unterschied, ob es gerade mal Zufall ist, dass wir Männer und Frauen sind und ob wir irgendwie so mutierte Seegurken sind, ich sage es jetzt wirklich sehr pointiert, oder ob wir wirklich von Gott gewollte Geschöpfe sind, die auch als Mann und Frau geschaffen sind. Das macht einen Unterschied auch in der Bewertung, wie wir miteinander umgehen und wie wir unser Rollenbild verstehen. Er schuf sie also als Mann und Frau und nicht als irgendetwas anderes, wie auch immer. Und er schuf sie in Beziehung und Ergänzung zueinander. Und diese Verschiedenartigkeit hat, denke ich, auch Auswirkungen. Paulus geht darauf, ähnlich wie Petrus, ein etwas anderer Aspekt und etwas anderer Schwerpunkt. Und auch hier ist die Obrigkeit, die Kinder und so weiter, wie die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, der Obrigkeit, den Sklaven und den Herren und aber auch, wie soll es zwischen Mann und Frau laufen. Aber er beschreibt das etwas detaillierter und ich kann es jetzt nicht alles vorlesen, das würde den Rahmen sprengen. Und es gab dazu von mir schon mal eine Predigt am 30. August 2020. Sie ist nicht mehr auf der Internetseite, aber wer es nachhören will und wer wissen will, wie ich drüber denke oder wer mit mir drüber diskutieren will, ich kann es gerne zuschicken. Es gibt sie noch als Tonaufzeichnung. Ich denke aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ohne hier wirklich eine Hierarchie oder eine Wertung vorzunehmen, dass diese Unterschiedlichkeiten, und ich möchte es jetzt einmal so ausdrücken, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Verantwortung verbunden sind. Dass diese Unterschiedlichkeiten im Wesen auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Verantwortung sich ergeben. Zueinander und füreinander zwischen Mann und Frau. Und viel mehr möchte ich nicht dazu sagen, denn es gibt sehr unterschiedliche Auslegungen, wie stark das Prinzip der Schöpfung durchschlagen soll und wie stark dieser gesellschaftliche Rahmen zu betonen ist. Und genau das war auch die große Schwierigkeit. Aber ich denke, es ist ganz wichtig zu sehen, dass wir als Männer und Frauen vor Gott stehen in derselben Position, dass wir als Männer und Frauen aber auch unterschiedlich geschaffen sind und dass wir unterschiedliche Schwerpunkte in unserer Verantwortung füreinander und zueinander haben und dass wir sehr wohl damit auch denke ich, gut in Beziehung miteinander leben können. Die Frage von Mann und Frau in der Gesellschaft und in der Beziehung, ja, hat uns jetzt sehr beschäftigt bei dieser Auslegung und auch bei der Betrachtung. Und ja, ich habe versucht, es aus dem Grund auch ein bisschen zu betonen und zu sagen, wie kann man so an einen Text herangehen, weil es uns alle beschäftigt. Und wie gesagt, war auch ein großes Thema bei der letzten Delegiertenversammlung. Und eine Mehrheit der Leute hat schon gesehen, dass es hier eine Eröffnung braucht und dass es hier ein anderes Verständnis braucht, als es bisher vielleicht im Weg so wahrgenommen wurde. Aber ich möchte jetzt wieder auf den Text selbst zurückschauen, denn wir haben hier etwas ganz Wichtiges auch noch, und das möchte ich hier auch betonen. Natürlich geht es Petrus darum, zu betonen, wie auch Mann und Frau zueinander stehen, aber wenn wir den Text genau anschauen, so geht es ihm um etwas mehr. Er sagt, ihr Ehefrauen sollt euch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als Worte. Und das ist jetzt auch etwas, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist auch bei den anderen Geschichten, wo es heißt, ordnet euch der staatlichen Macht unter, die Sklaven sollen sich den Herrn unterordnen. Es geht immer darum, dass Menschen überführt werden, dass Menschen zu Gott hingezogen werden durch unser Verhalten, dass Menschen durch unser Zeugnis auch Gott kennenlernen und durch unseren Lebensstil. Das ist, zieht sich durch, und nicht nur an diesen Beispielen, sondern wenn wir anschauen, das war die verkehrte Richtung, wenn wir anschauen gleich den anschließenden Text, da heißt es schließlich, also nach diesem Text, wie die Frauen und die Männer zusammenleben sollen, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe, seid barmherzig zueinander, demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösen, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch, und er wird euch dafür segnen. Das heißt, das ist eigentlich, und wenn man sich den Brief anschaut, die gesamte Ausrichtung. Er sagt, ordnet euch der weltlichen Macht unter, seid demütig, auch wenn es schwer ist. Auch wenn ihr verleumdet werdet, zeigt ihnen durch Gutes, durch guten Lebenswandel, was Gott aus eurem Leben machen kann. Er sagt es auch über die Sklaven, er sagt, auch wenn der Herr ungerecht ist, sei demütig, ordne dich dem unter. Zeig ihm, dass du durch einen guten Lebenswandel, was Gott aus dir macht und was er wirklich in dir bewirken kann. Und er sagt es auch zu den Frauen. Wir haben eine andere gesellschaftliche Ordnung auch dort. Die Frauen sozusagen hatten nicht den Status, den sie heute haben. Und er sagt, okay, auch wenn euch ein Mann nicht gläubig ist, weil es gab damals viele, die zum Glauben gekommen sind, Männer wie Frauen, wo die anderen nicht gläubig waren. Und er sagt, auch wenn die nicht gläubig sind oder gerade dann, sagt er nur durch den Lebensstil, durch Demut, durch Gutes tun, was Gott in euch bewirkt, und schaut, dass die Leid dadurch auf eure Seite bringt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Lasst sie leiden nicht. Findet eine andere Antwort auf das. Und ich denke mir, das ist auch ganz wichtig, dass wir das wirklich da einordnen in den Kontext des Briefes. Das zieht sich durch bei Petrus von vorne bis hinten. Das ist es eigentlich, was Petrus will. Er sagt, leideln, nicht mehr Zahn um Zahn, so wie Jesus in der Bergpredigt. Er sagt, nicht mehr Zahn um Zahn gilt, sondern es gilt, wenn dich wer auf die linke Backe schlägt, halte auch die rechte hin. Das ist eine Herausforderung an uns alle. Und er betont, und das gilt, denke ich, nicht nur für Frauen, sondern ist vielleicht da ein besonderes Thema, weil natürlich eine schöne Frau Aufsehen erregt, und das ist bis heute so, da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Wenn eine wunderhübsche Frau ganz elegant und sich rausputzt und durch die Straßen geht, dann wird es viele Männer geben, die ihr nachschauen. Das ist einfach eine Tatsache. Aber er sagt, das soll nicht euer Schmuck sein. Das heißt nicht, dass man schlampig daherkommen muss, und das heißt nicht, dass man nicht auf sein Äußeres zu achten hat. Ganz im Gegenteil, darf man auch tun. Aber er sagt, der wahre Schmuck soll eigentlich sein euer Wesen, euer Herz. Das soll der wahre Schmuck sein. Mit dem sollt ihr Menschen gewinnen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, meine liebe Frau ist sehr darauf bedacht, dass sie auch adrett und hübsch daherkommt. Ich freue mich, wenn ich sie sehe. Sie ist ein schöner Anblick für mich. Aber einer der Hauptgründe, warum ich sie wirklich geheiratet habe, ist, weil sie wirklich ein freundliches und nettes Wesen hat. Das hat mich sehr begeistert und begeistert mich bis heute. Das ist eine sehr schöne Sache. Und das soll sozusagen, er sagt, okay, das mag sein, dass ihr da viel Blicke auf euch richtet und dass ihr da viel Anerkennung bekommt, aber der wahre Schmuck, der lebt in euch. Wie gesagt, das eine schließt das andere, denke ich, nicht aus. Und wir haben natürlich auch einen Appell, so wie es beim Paulus ist, an die Männer. Für euch Männer gilt, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Wir haben guten Grund, gut über unsere Frauen zu reden. Zumindest, ich konnte jetzt nichts über meine liebe Frau sagen, nicht nur weil ich da in der Öffentlichkeit rede, sondern es ist wirklich so, ich freue mich sehr, dass ich sie habe. Und begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Kann man natürlich heute auch darüber diskutieren, was ist Schwäche, was ist nicht Schwäche. Aber wenn wir in die Welt hinausschauen, wie Männer nach wie vor ihre Frauen missachten, wie sie teilweise mit den Frauen umgehen, wie sie auch Frauen unterdrücken, körperlich, psychisch, physisch, dann muss ich sagen, ja, da sind wir einen Schritt weiter und zurecht. Also das steht auch ganz deutlich drinnen. Und das ist leider in anderen Gegenden dieser Welt leider noch ein Faktum. Und das sollte uns nicht gleichgültig sein. Was ich auch sehr erstaunlich finde, und das denke ich, und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Er betont noch einmal, er sagt, Mann und Frau sind von Gott geschaffen, beide stehen unter der Gnade Gottes, unter dem Segen Gottes, und beide sollen auch, das ist keine Frage. Und was ich dann ganz nur interessant finde, damit eure Gebete nicht vergeblich sind, sagt er den Männern. Er sagt, beachtet das alles, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Ich meine, ich finde das eine wirklich spannende Aussage. Ihr seht also, in welche Richtung dieser ganze Brief geht und worum es eigentlich geht bei all dieser Demut, bei all dieser Unterordnung, bei all diesen Dingen, bei denen wir herausgefordert sind. Es geht darum, zu zeigen, dass Gott in uns friedfertige Herzen schaffen kann und dass wir mit Demut auch der Bosheit oder der Unterdrückung oder den schwierigsten Situationen im Leben begegnen können. Das heißt nicht, dass wir Unrecht sein lassen sollen. Unrecht muss als Unrecht dargestellt werden, aber wir sollen nicht mit Rache antworten, wir sollen nicht mit Brutalität antworten, es geht nicht darum, unser Recht mit allen Mitteln durchzusetzen. Man darf Unrecht benennen, aber es geht darum, dass wir trotzdem freundlich und mit unseren Menschen umgehen, auch wenn sie uns nicht immer wohlgesonnen sind, und dadurch ihr Vertrauen und ihr Herz zu gewinnen. Und Petrus umfasst alle Aspekte. Er sagt, es betrifft nicht nur, wie ihr euch nach außen hin verhaltet, nämlich wie ihr in der Gesellschaft auftretet und mit Obrigkeiten umgeht. Er sagt, es betrifft nicht nur das sogenannte wirtschaftliche Zusammenleben, sondern es betrifft auch die Teile, wo vielleicht niemand reinschauen kann, weil sie innerhalb der vier Wände sich abspielen. Er sagt, das ist ein ganzheitliches Prinzip. Ihr habt zu sorgen dafür, dass auch innerhalb der vier Wände alles so abläuft. Und ihr habt dieses, das soll nicht irgendein Schein sein, den ihr nach außen tragt, und wenn ihr dann zu Hause seid, lebt es anders, sondern ihr Frauen versucht, die Männer zu gewinnen durch eure Geduld, eure Disziplin. Ihr Männer, achtet und respektiert eure Frauen, geht ordentlich mit ihnen um. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, auch was sich außerhalb des öffentlich Wahrnehmbaren abspielt, hat das eine Gültigkeit. Und ich denke, das ist eigentlich das Hauptanliegen von Petrus. Ungeachtet dessen möchte ich schon sagen, ich bin sehr dankbar, dass Frauen heute anders in unserer Gesellschaft leben können als vor 100 Jahren. Ich bin sehr dankbar. Ich arbeite mit vielen Kolleginnen zusammen, weiß das wirklich sehr zu schätzen, was sie leisten und tun. Aber mir ist auch wichtig, dass wir nicht zu einer Gleichmacherei kommen. Ich bin schon dafür überzeugt, dass es eine Schöpfung gibt, dass diese Schöpfung ganz bewusst Mann und Frau geschaffen hat und dass wir in respektvollem, guten Umgang miteinander viel einfacher gewinnen können. Und ich denke, dass dadurch auch die Verantwortungen und Schwerpunkte der Verantwortungen woanders liegen. Das vielleicht noch einmal summa summarum dargelegt. Ja, ich möchte beten noch. Ja, du siehst, es ist ein Thema, das uns herausfordert. Wir wollen hier wirklich deinen Willen erkennen. Wir wollen hier wirklich auch dein Wort ernst nehmen. Herr, wir wollen uns das nicht richten und biegen. Aber wir wollen auch nicht blind einfach nur den Buchstaben gelten lassen, sondern es ist uns schon wichtig, Herr, dass wir sehen, was ist in die Zeit gesprochen, was sind deine Prinzipien, Herr. Und Herr, hilf uns da alle ein besseres Verständnis zu bekommen, Herr, sodass wir deinen Willen erfahren, nicht vernachlässigen und dass wir wirklich auch deiner Schöpfungsordnung gemäß leben können. Ich danke dir für deine Gnade und Güte, nicht nur, dass du uns erlöst hast, sondern dass du auch uns in der Erkenntnis weiterbringen möchtest, Herr. Ich möchte bitten, dass du das auch tust und uns in der Erkenntnis weiterbringst. Amen.